Jesus ist kein Vertreter, der etwas verkaufen will. Das ist ein Downgrading. Was waren das denn für Stellen? War es Genesis 3,15? Oder war es Psalm 22? Oder Jesaja 52, 53? Und dann erkennen sie ihn und er ist weg.
Das ist der Predigt-Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf. Toll, dass du hineinhörst. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, inspirierende Gedanken und Einsichten und dass Gott dein Herz berührt.
Glauben heißt unterwegs sein. Und unterwegs sein heißt noch nicht angekommen sein, noch nicht alles zu wissen, noch nicht perfekt zu sein, immer wieder Neues, Unerwartetes zu entdecken und zu sehen und zu erleben. Manchmal tut sich ein ganz neuer Horizont auf, wo man gar nichts erwartet hat. Unterwegs sein heißt aber auch, sich immer wieder zu verabschieden, immer wieder loszulassen und es heißt, beweglich zu bleiben. Es ist kein Zufall, dass in der Bibel ganz viele Weggeschichten stehen. Es ist kein Zufall, dass die Glaubensväter Abraham, Isaak und Jakob Nomaden gewesen sind, niemals ganz sesshaft gewesen sind an einem Ort, sondern immer unterwegs blieben. Wir schauen heute auch so eine Weggeschichte an. Zwei Jünger sind mit dem auferstandenen Jesus unterwegs. Und dieser Weg, den sie miteinander gehen, ist nicht nur ein Weg von ein paar Stunden von einem Ort zum anderen, sondern es ist ein Glaubensweg, den sie gehen, den sie hier mit Jesus gehen. Es ist ein Weg von einem inneren geistlichen Zusammenbruch hin zu einem neuen Glaubenshorizont, einer neuen Welt, die sich ihnen auftut. Es ist ein Weg von der Trauer zur Freude. Es ist ein Weg von der Resignation zur Tat. Und es ist ein Weg des Perspektivwechsels. Wir wollen heute ein Stückchen diesen Weg mit diesen beiden Jüngern nachvollziehen und mit ihnen gehen. 3 Jahre sind die Jünger Jesu mit ihm unterwegs gewesen und zu den 12 gesellte sich noch ein erweiterter Kreis von Jüngerinnen und Jünger. Meistens sind sie namentlich nicht erwähnt. Sie erlebten aber auch Jesus und waren von seiner Botschaft angesteckt, erfüllt, sind teilweise von ihm sogar ausgesandt gewesen, haben Wunder erlebt in seinem Namen. Und dann kam dieser schreckliche Karfreitag. Der Tag der Kreuzigung. Mit der Kreuzigung brach eine Welt für sie zusammen. Alle ihre Hoffnungen hatten sie auf Jesus gesetzt. Er hatte sie inspiriert, er hatte sie motiviert und eben auch Hoffnungen geweckt. Auch die Hoffnung, dass sich politisch in Israel etwas ändern würde, dass er die Römer aus dem Land vertreiben würde. Israel lebte in dieser Zeit unter der Fremdherrschaft der Römer und litt sehr stark darunter. Und die Hoffnungen der Menschen war, dass eines Tages diese Lichtgestalt kommt, der Messias kommt, der politische Befreier, der starke Mann, der dieser Fremdherrschaft ein Ende macht und die Römer aus dem Land schmeißt und die politische und religiöse Autonomie des Landes und des Volkes wiederhergestellt wird. Und genau diese Erwartungen und Hoffnungen bediente Jesus. Aber wir wissen natürlich, dass er niemals ein politischer Messias sein wollte. Aber seinen Nachfolgern war das nicht so klar. Die Kreuzigung durch die Römer zielte immer auch darauf ab, einen Delinquenten dermaßen zu zerstören, dass er nicht mehr zum Märtyrer werden konnte. Mit der Kreuzigung sollten auch seine Anhänger zerbrechen. Von diesem Mann sollte keine Faszination mehr ausgehen. Sein Charisma sollte im Bild des Elends auch ausgelöscht werden. Und als dann die Woche wieder losging, der Ostersonntag nach dem Passafest. Im Laufe dieses Tages gingen zwei dieser Jünger. Der eine wird genannt Kleopas. Ich glaube, es ist die einzige Stelle, wo er im Neuen Testament genannt wird. Und der andere wird nicht mal mit Namen benannt. Es sind dieser erweiterte Kreis, die uns unbekannt sind, gingen dann in ihre Heimat zurück nach Emmaus. Man nimmt an, dass dieser Ort so etwa 3 Stunden Fußmarsch von Jerusalem entfernt ist. Ich habe geguckt, es steht so da, es gibt mehrere Orte, die Emmaus heißen. So ganz genau, welcher das jetzt gewesen ist, weiß man wohl nicht. Ich dachte, unser Busfahrer hatte uns eins erzählt. Jetzt sind wir in Emmaus, aber anscheinend gibt es noch andere. Auf alle Fälle steht dann im Bibeltext, und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über all das ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh beim Grab gewesen. Sie haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sage, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Der erste Gedanke, wir aber hofften. Es ist sehr interessant, genau hinzuschauen, was die Jünger hier sagen. Bei ihnen ist eine Hoffnung zerbrochen. Bei ihnen wurde Glaube zerstört. Sie haben etwas erwartet, aber es ist so nicht eingetroffen, komplett nicht eingetroffen. Es ist komplett schief gegangen. Und hier müssen wir erstmal ein bisschen stehen bleiben. Wir aber hofften. Diese Hoffnung war mit einer geistlichen Erwartung verbunden gewesen. Wir hofften und beteten und mit uns so viele. Gott würde vor 25 Jahren meinen Vater gesund machen. Und es wurde schlimmer und schlimmer, bis er starb. Wir hofften und beteten, Gott werde unsere Kinder bewahren, die Krankheit von uns nehmen, den Partner wieder zurückbringen, Gerechtigkeit walten lassen. Und Hoffnungen im Leben von Menschen haben sich nicht erfüllt. Wir aber hofften. Diese zwei Jünger hatten ihre Hoffnung ganz auf Jesus gesetzt. Wir aber hofften, er sei es. Dieser Jesus. Ich finde, das ist schon richtig schwer nachzuvollziehen. Sie haben ihre Hoffnungen auf Jesus gesetzt. Er sei es. Und sie müssen bitter, bitter erkennen, dass diese Hoffnung zerbrochen ist und dass dieser Jesus ganz anders sein kann, als sie es sich vorgestellt haben. Und es ist ein riesiges Drama, wenn Nachfolger Jesu, wenn Jünger und Jüngerinnen, wenn Christen Hoffnung auf Jesus, auf Glauben, auf Gemeinde, auf Gott, vielleicht auch auf ihr eigenes geistliches Leben gesetzt haben, Aber diese Hoffnung, so fromm sie vielleicht auch gewesen sein mag, zerbrochen ist. Und dieses Drama ist uns nicht fremd. Vor meinem Auge sind Menschen, die sagen, ich hatte eine Hoffnung. Ich war davon überzeugt, dass Gott dieses oder jenes tun werde. Dass ich gesegnet werde, was auch immer. Und irgendwie ist es anders gekommen. Und hier sind wir den beiden, die auf dem Weg nach Emmaus sind, so nah. Mir fällt dazu immer ein Satz ein, den ich vor einigen Jahren bei Philena Heuertz gelesen habe. Sie schreibt, ein rechter Glaube ist eine schöne Sache, bis einem das Leben einen Strich durch die Rechnung macht. Wir aber hofften. Gott und Jesus lassen sich niemals in unser Denken, in unser Wünschen und unser Hoffen, so fromm es auch sein mag, hineinpressen. Es ist und bleibt dann doch letztlich unsere kleine Welt. Und in diese kleine Welt passt der große Jesus nicht hinein. Er kann sich uns entziehen. Er kann Hoffnungen enttäuschen. Er kann sogar dysfunktional in das Leben eines Menschen oder einer Familie eingreifen. Und wir verstehen es nicht mehr. Noch einmal zurück zu den beiden. Was hatten sie eigentlich genau gehofft? Wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und an dieser Stelle lernen wir noch was. Sie hatten eine politische Hoffnung auf Jesus gesetzt. Aber Jesus ist einfach kein politischer Messias. Wie viele Kriegsheere sind gegeneinander gezogen und auf der Koppel der Soldaten stand Gott mit uns. Und auf der anderen Seite stand auf der Koppel der Soldaten auch Gott mit uns. Und sie haben aufeinander geschossen. Jesus ist nie ein politischer Messias. Und das mussten sie bitter lernen. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Auf keiner Seite. Es ist interessant, wie Lukas das hier herausarbeitet. Der große Jesus und die kleine Welt seiner Nachfolger. Da steht, sie sagen dann zu Jesus, Jesus von Nazareth, der ein Prophet war. Das ist ein Downgrading. Er war der Sohn Gottes. Und das hatten sie doch mit Petrus zusammen erkannt. Er war doch weit mehr als die Propheten. Letztlich versuchen sie, ihn zu schrumpfen und klein zu machen. Wisst ihr, zum Reifen in der Nachfolge Jesu gehört es auch, dass falsche Hoffnungen zerbrechen. Und diese Zerbruchserfahrungen sind so wichtig. Menschen mit solchen Zerbruchserfahrungen beginnen zu ahnen und zu wissen, wie anders Jesus doch ist. Das ganz Spannende an dieser Geschichte ist nun, der Weg nach Emmaus heißt auf der einen Seite, ihre Hoffnungen auf Jesus waren zerbrochen. Sie gehen wieder nach Hause. Es war alles eine Seifenblase, die geplatzt ist. Sie glaubten, er sei am Kreuz gescheitert. Aber der Weg nach Emmaus heißt auch, Jesus ist ihnen ganz nah. Jesus geht mit ihnen. In ihrer Zerbruchserfahrung ist er bei ihnen. Nur sie erkennen ihn nicht. Und das ist das Tröstliche in dieser Geschichte. Jesus geht den Weg des Zerbruchs mit ihnen, auch wenn sie es selber überhaupt nicht wahrnehmen. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Wie oft hat sich diese Geschichte wiederholt? Gerade als ihre geistlichen Hoffnungen zerbrochen waren, war Jesus ganz nahe bei ihnen. Und das ist die große Verheißung aller Zerbruchserfahrungen in unserem Leben. In ihnen erfährt man Gottes Gnade in besonderer Weise. In Zerbruch, in Schwachheit, wenn die eigenen Konzepte plötzlich alle miteinander nicht mehr aufgehen. Im Loslassen, im Sterben und in der Bereitschaft, das Steuerruder abzugeben und sich führen zu lassen. Gott nicht mehr in den Griff kriegen zu wollen. Darin erfährst du Gottes Gnade. Und er ging mit ihnen. Nun kommen wir zum zweiten Gedanken. Und legte ihnen aus. Was passiert nun auf diesem Weg? Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt kommt es. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Das Erste, was wir hier lesen, ist, dass Jesus selbst die Bibel, hier das Alte Testament, auslegt. Dieses bedeutet, dass jenes weist auf das hin. Das ist Auslegung. Und Jesus selbst legt die Bibel aus. Und das Zweite ist, dass alle Sichtweise an der Schrift selbst korrigiert, ausbalanciert werden muss. Wir machen uns so unsere Gedanken. Wir bauen uns unsere kleine theologische Welt. Wir haben unsere Überzeugungen. Und wir müssen sie immer wieder an der Bibel neu ausbalancieren, neu korrigieren. Wenn man in die Dogmengeschichte, die Theologiegeschichte hineinschaut, die Geschichte der Ethik, dann merkt man sehr schnell, wie abhängig doch diese ganzen Konzepte und Denkweisen immer auch von der Zeit und der Biografie des jeweiligen Bibellesers sind. Mir sind zwei Fragen wichtig, wenn wir die Bibel lesen. Das eine ist die Frage, was steht da? Was steht wirklich da? Da müssen wir genau hinschauen. Und das Zweite, das habe ich in meinem Hauskreis gelernt, die Frage, was steht nicht da? Die Leerstelle. Mir ist das letzte Woche so aufgefallen, da bin ich mal wieder in so eine Falle reingetappt. Ich habe letzten Sonntag über die Auferstehung gepredigt und kurz die Thomas-Geschichte angeschnitten, wo Thomas nicht glauben kann und Jesus dann sagt, danach sprach er zu Thomas, als Jesus denen dann erschienen ist, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und ich habe gesagt, dass Thomas dann, in Johannes steht das, dass Thomas dann der Einzige war, der seine Hände in die Seite Jesu legen durfte. 15 Uhr war ich im Mutterhaus im Gottesdienst bei Professor Eberhard Hahn und der hat genau über diese Geschichte gepredigt. Das war natürlich super interessant für mich. Und dann sagte er, wisst ihr, lest genau, da steht nicht, dass Thomas die Hände in die Seite gelegt hat. Jesus hat es ihm erlaubt, aber es steht nicht da, sondern Jesus sagt, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Es ist so wichtig, also ich habe dabei gelernt, wie geprägt mein Bild war, ich sag mal von der Jungscha und von den ganzen Bildern aus der Kinderbibel, dass ich das gar nicht, ich muss es erst nochmal nachlesen, ich habe es dem guten Mann nicht geglaubt, ich habe gesagt, das gibt's nicht, der hat bestimmt, gibt's eine Parallelstelle, wo das anders steht. Es steht nicht da. Und deshalb müssen wir immer genau gucken, was steht da und auch, was steht nicht da. Was hat mir die Jungschatante erzählt? Petrus hat auf die Uhr geschaut oder solche Geschichten. Uns steht gar nicht da. Der Weg nach Emmaus ist nicht nur ein Weg des geistlichen Zerbruchs, sondern er ist auch der Weg einer neuen Deutung. Jesus zeigt ihnen die Bibel ganz neu und sie beginnen Jesus anhand der Bibel ganz anders zu verstehen, anders als sie ihn vorher verstanden hatten. Das, was hier geschieht, ist Deutungsarbeit. Jesus leitet sie an, die Bibel neu zu verstehen. Es ist, als ob er ihnen die alte Brille, die zerbrochen ist, nun durch eine neue ersetzt, erstmal absetzt und dann unter der Anleitung Jesu lernen sie eine neue Brille kennen und lernen alles neu zu sehen. So wie sie die Bibel vorher gelesen hatten, konnten sie sie nach diesem Weg mit Jesus nicht mehr lesen. Sie hatten einen neuen Schlüssel bekommen. Wisst ihr, geistlich unterwegs sein ist die Offenheit, die Dinge immer wieder noch einmal anders zu sehen. Mit 20 Jahren habe ich die Bibel anders gelesen als mit 30 Jahren. Und mit 30 Jahren habe ich sie anders gelesen als mit 40 Jahren. Und mit 40 Jahren habe ich sie anders gelesen als mit 50 Jahren. Und ich hoffe, dass ich sie mit 60 und 70 Jahren immer noch mal anders lese, dass ich geistlich beweglich bleib, dass ich theologische Inhalte immer noch mal in einem anderen Licht sehen lerne, dass der Horizont geweitet wird und mir andere Dinge wichtig werden und ich mich geistlich weiterentwickle. Unterwegs sein heißt noch nicht fertig sein. Und ich hoffe und bete das auch für euch, dass ihr diese innere Beweglichkeit euch erhaltet und dass Gott es euch schenkt. Bleib geistlich beweglich. Sei bereit, Neues zu sehen, zu entdecken und zu lernen. Sei bereit, dich von Altem zu verabschieden und loszulassen und zu korrigieren. Damals habe ich das so gesehen. Heute hat es sich doch noch mal ein Stückchen verändert. Ich habe eine neue Sicht bekommen. Das ist Deutungsarbeit. Wenn das alte Denken nicht mehr funktioniert, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder weinst du ihm nach oder hältst verkrampft daran fest oder du fängst an, neu zu denken, in der Bibel zu lesen und deinen Horizont zu erweitern. Große Sorge machen mir Menschen, die sagen, ich weiß alles ganz genau, ich kann nichts mehr lernen. Ich habe vor vielen Jahren so einen Christen kennengelernt, der immer sagte, es ist alles schon bekannt. Ich kann nichts Neues mehr denken, heißt das. Das heißt, ich bin festgelegt, ich bin starr, ich bin unbeweglich. Wisst ihr, ich will so nicht sein. Ich will mich immer wieder neu auf den Weg machen. Und wenn es so ein Emmausweg ist, der vom Zerbruch kommt und meine Sicht anhand der Schrift noch mal einmal ganz neu ausbalancieren lassen. An dieser Stelle müssen wir auch darüber reden, was nicht da steht. Das ist ganz interessant. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jetzt wäre ja mal die spannende Frage, lieber Kleopas, was waren das denn für Stellen? War es Genesis 3,15 oder war es Psalm 22 oder Jesaja 52, 53? Welche Stellen hat er denn gehabt? Es steht nicht da. Und ich glaube, Lukas hat es absichtlich weggelassen. Er wollte nicht, dass wir jetzt den starren, ewig gültigen Schlüssel haben. Genesis 3,15 muss so und Psalm 22 so ausgelegt werden. Lukas friert es nicht ein. Er fixiert hier nicht bestimmte Bibelstellen, sondern er hält es einfach offen. Vielleicht war es aber auch viel profaner, dass Lukas den Kleopas gefragt hat. Kleopas, welche Stellen war es denn? Und Kleopas sagt, Lukas, es war ein langer Weg. Es waren 3 Stunden. Es war toll. Ich war zutiefst überzeugt. Er hat mir die ganze Schrift aufgeschlossen, von Mose bis zu einem Propheten. Aber was er gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Diese Deutungsarbeit, das Neu-Sehen-Lernen, müssen wir immer wieder neu leisten. Sonst bleibst du stehen und wirst starr und unbeweglich. Und jetzt kommt das Dritte und es steigert das Ganze nochmal. Und er verschwand vor ihnen. Sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Schließlich nach längerer gemeinsamer Wegstrecke, nach dieser interessanten Bibelauslegung, kommen sie am Ziel an. Der Blick der Jünger auf die ganze Geschichte mit Jesus hat sich total verändert. Aber Jesus haben sie immer noch nicht erkannt. Er stellte sich, als wolle er weitergehen. Warum? Warum stellt er sich, als will er weitergehen? Warum steht dieser Satz da? Jesus drängt sich nicht auf. Er ist kein Vertreter, der etwas verkaufen will, der es dem Kunden regelrecht aufschwätzt und der sich gar nicht mehr richtig wehren kann. Nein, niemals. Das ist nicht Glauben. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Jesus beschwatzt niemanden, sondern er muss eingeladen werden. Das hat einen tiefen Hintergrund. Wo Jesus ist, ist Freiheit. Bei Jesus gibt es keinen Zwang. Er muss nichts verkaufen. Sie können ihn nur in Freiheit einladen, in ihr Leben hinein. Sie müssen es wirklich selbst wollen. Jesus drängt sich niemandem auf. Und das Nächste, woran erkennen sie ihn dann? Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Ihr alle wisst, diese Worte tauchen an einer bestimmten Stelle immer wieder auf in der Liturgie. Es sind die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Am Brotbrechen erkennen sie ihn. Und jetzt müsste diese Geschichte ja eigentlich so weitergehen. Und sie waren überglücklich, erkannten das Wunder der Auferstehung. Alle Müdigkeit und Traurigkeit war verflogen und sie stellten Jesus bis in das Morgengrauen hinein, eine Frage nach der anderen. Jetzt hatten sie ihn endlich einmal für sich alleine. Wie schön wäre das? Aber so geht es nicht weiter. Und da steht, und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Aus Jesu Perspektive hatten sie jetzt genug gesehen und gehört, um glauben zu können. Und du kannst den Auferstandenen niemals begreifen. Du kannst nur ergriffen werden. Es gibt den frommen Wunsch, zu greifen, zu beweisen, festzuhalten. Aber wir leben in Glauben und Vertrauen. Und jetzt wird es ganz eigenartig. Er war die ganze Zeit präsent, aber sie erkannten ihn nicht. Und dann erkennen sie ihn und er ist weg. Es ist so eine seltsame Mischung von Präsenz und Entzogenheit, von Offenbarung und Verhüllung. Er scheint greifbar und ist doch nicht zu fassen. Es bleibt immer ein Geheimnis. Er ergreift dich, ohne dass du ihn packen kannst. Glaube, Evangelium, der Auferstandene, wir können ihn nicht in ein System pressen. Wir können ihn nicht in rationale Beweise zwingen, weil er ist größer. Er ist immer größer, mehr, anders, nie zu greifen oder begreifen. Aber die Jünger sind ergriffen. In ihnen ist etwas anders geworden. Sie sind verändert. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Das wird ihnen jetzt klar. Er lebt. Und ich wünsche das jedem von uns, dass er so eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen hat. Und ich bin gewiss, dass der Auferstandene an deiner Seite ist, gerade dann, wenn du es nicht spürst, wenn etwas zerbrochen ist in deinem Leben. Dann ist er da. Das ist seine Verheißung, wie bei den Emmaus-Jüngern. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Sie standen auf zu derselben Stunde und sie sprachen untereinander. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, also der erweiterte Kreis. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Die Begegnung mit dem Auferstandenen setzt sie in Bewegung. Sie müssen noch in dieser Nacht zurück nach Jerusalem. Und jetzt nimmt die Geschichte wieder eine völlig unerwartete Wendung. Die zwei laufen noch zurück nach Jerusalem. Der ganze Weg, wahrscheinlich hat es nicht mehr ganz so lange gedauert. Sie hatten es jetzt sehr, sehr eilig. Vorher war es ja total spannend, mit Jesus diese Bibelarbeit zu machen. Und sie waren erfüllt. Endlich hatten sie mal was zu erzählen. Es waren ja zwei völlig unbekannte Jünger. Der Unbekannte und Kleopas, der nur einmal auftaucht. Die beiden waren ja nicht die großen Leuchten wie Petrus und Johannes. Sie hatten aber jetzt die Hammergeschichte. Und sie kommen nach Jerusalem, finden die anderen dort, die Jünger, die dort versammelt sind. Sie klopfen an, die Tür wird aufgetan. Sie platzen schier. Und das Erste, was der sagt, der die Tür auftut, ist: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Petrus erschien. Und schon wieder toppt Petrus sie. Und dann müssen sie erstmal hören, was der Petrus zu sagen hat. Und dann dürfen sie erzählen. Und im nächsten Vers, sie sind noch nicht fertig mit ihrer Geschichte. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede mit euch. Sie durften nicht einmal ihre Geschichte zu Ende erzählen. Mittendrin platzt der Auferstandene hinein. Sie werden nicht berühmt mit einer Sonderoffenbarung. Sie sind Teil einer großen, viel größeren Geschichte als sie selbst und erfahren, der Auferstandene ist uns stets immer ein ganzes Stück voraus und wir können ihn nie greifen. Glauben heißt unterwegs sein. Glaube an Jesus ist nie ein Haben und Besitzen, ein Greifen und Festhalten. Glaube an Jesus heißt immer neu suchen und gefunden werden, neugierig sein und geflasht werden, Lehre und Erfüllung erfahren. Glaube, der so unterwegs ist, bleibt lebendig und kann neue Horizonte entdecken. Ein ganzes Leben lang.